Hast du deiner Tochter denn nicht gesagt, dass die Herdplatte noch an ist? Völlig fiktive Situation. Die andere Mutter daraufhin natürlich. Klar habe ich das gesagt, aber meinst du, das Kind will hören? Vielleicht lernt sie es so. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine Situation erlebt hat, wo man hinterher sagt, ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Oder gerade bei Kindern, wir haben das vorhin von Andreas schon gehört, wollen die manchmal auch nicht so ganz hören? Ich weiß noch, als mein Bruder so 10 Jahre alt war, ist er auf ein Camp gefahren. Ich glaube, es waren 10 Tage. Und meine Mutter hat noch gesagt: Hast du Socken eingepackt? Er hatte welche, die er anhatte. Ihr könnt euch vorstellen, wie die hinterher aussahen. Oder vielleicht wollt ihr es auch nicht euch vorstellen. Und wie sie gerochen haben. Meine Mutter sagte nur: Ja, wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Der muss halt 10 Tage mit den gleichen Socken auf einem matschigen, dreckigen Camp rumlaufen. In Gummistiefeln. Sehr lecker. Wenn ich hören will. Über solche Situationen können wir manchmal lachen. Das, ja, ist nett zum Erzählen. Aber manche Situationen, da denkt man ja, wer nicht hören will, der muss fühlen. Mit so einem bitteren Beigeschmack. Und genau so geht es mir mit dieser Szene im Garten. Spitzt sich zu. Ja, die Menschen im Garten Eden verstecken sich. Sie schämen sich voreinander, vor Gott. Sie haben Angst. Wie so kleine Kinder, die genau wissen, das, was ich gemacht habe, das war nicht gut. Aber wie das bei Gott so ist, alles Verstecken nützt nichts. Er ist schließlich allwissend. Big Brother is watching you. Er findet sie. Aber jetzt, was wird er jetzt machen? Wie wird er mit dieser Situation umgehen? Was wird er ihnen sagen? Wird er sie anschreien? Wird er sie nur stumm angucken und den Kopf schütteln? Vielleicht wird er sagen: Ach, kommt, alles halb so wild, ich hab euch doch lieb. Das war mehr symbolisch gemeint, was ich damals gesagt habe. Drückt der liebe Gott noch mal 2 Augen zu? Er hatte sie ja gewarnt. Er hatte gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Und es war mehr eine Warnung gewesen als eine Drohung. Er hatte ihnen genau gesagt, das wird passieren, wenn ihr das tut. Deine Hand wird verbrennen, wenn du auf diese heiße Herdplatte packst. Die beiden hatten Bescheid gewusst. Sie wussten, was passieren würde. Aber gehört hatten sie ja trotzdem nicht. Und jetzt? Jetzt konkretisiert Gott die Folgen. Jetzt sagt er, was da alles mit, ja, auf sie zukommt. Und keiner der Beteiligten bleibt außen vor. Sie bekommen alle drei der Reihe nach so ihr Fett weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal würde ich mich gerne mit Adam und Eva unterhalten. Würde so fragen, wie war das damals im Garten Eden? Wie ist das, mit Gott spazieren zu gehen? Wie ist das, von diesen Früchten zu essen, überall diese Tiere um einen herum und nichts passiert? Wie ist das, sich nicht zu schämen? Und dann auch über diese Szene zu reden. Und vielleicht zu sagen, ey Leute, also was ihr damals verbockt habt, müssen wir heute auslöffeln. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte mal auf Gott gehört, ich hätte das genossen, natürlich. Warum konntet ihr denn nicht widerstehen? Warum musstet ihr es besser wissen? Ganz ehrlich, manchmal würde ich den beiden gerne die Meinung galgen. Was die damals verbockt haben, müssen wir heute auslöffeln. Und wenn ich mir die Folgen nochmal genauer angucke, dann ja, würde ich ihnen das wirklich gerne so unter die Nase reiben. Lass uns da noch mal genauer gucken, was passiert. Da ist zuerst die Schlange, das Böse in Person. Und die Schlange war vorher das Tier, was herausgehoben war, als listig, als schlau. Und jetzt ist sie auf einmal am unteren Ende der Nahrungskette. Sie muss auf dem Bauch kriechen, steht unter allem. Und Gott setzt eine Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange. Und die Schlange als das Böse lauert überall. Sie ist irgendwie allgegenwärtig, immer da. Also die Verführung, die von hinten in die Ferse sticht. Gott sagt es sogar so. Der Nachkomme wird dem Nachkommen der Frau in die Ferse stechen. Und das merke ich bei so kleinen Sachen wie, naja, mein Computer, der hat die Termine verbaselt, nicht ich. Oder, ach, ich bin halt so aufgewachsen, ich kann gar nichts dafür. Ich glaube, wir sind, oder ich zumindest, bin oft gut dabei, mich so rauszureden. Mich besser darzustellen, als es war. Denn eigentlich war es nicht der Computer, sondern mein menschliches Versagen. Eigentlich, ja, bin ich so geprägt, aber ich kann doch was auch, zumindest ein bisschen was dagegen tun, dass ich mich so verhalte wie damals. Aber so ist es doch einfacher. Ja, die Verführung, die so von hinten mich angreift, mich überwältigt vielleicht. Und dann sind auch die Aufträge, die Gott uns gegeben hat, mittlerweile schwerer. Ich glaube, dass es immer noch Teil unserer Ebenbildlichkeit ist, dass Gott uns diese Aufträge gegeben hat und dass sie bis heute gelten. Er hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, ihr seid dazu da, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und das ist immer noch unser Auftrag, aber er ist manchmal brutal schwer geworden. Mir ist hier wichtig zu sagen, dass die Menschen nicht verflucht werden. Die Schlange wird verflucht, die Menschen nicht. Die Menschen bekommen vor Augen gemalt, so wird es euch jetzt ergehen, das wird jetzt passieren. Er sagt ihnen, darauf müsst ihr euch einstellen. Und die Frau, für die Frau heißt das, Kinder kriegen ist nicht schön. Schwangerschaft, Geburt, all das ist mit Schmerzen verbunden. Und ganz ehrlich, das geht ja auch schon vorher los und hört dabei ja nicht auf. Also Kinder, so lieb sie sind, manchmal sind sie auch nicht die größte Freude. Wir verletzen Kinder mit unserem Wort, mit unseren Taten und sie verletzen uns. Und schon allein die ganzen Sorgen darum, naja, was wird aus dem Kind werden? Welche Schule soll es gehen und so, zerbrechen uns den Kopf und können, ja, auch zu Schmerz führen. Und dann sagt er zum Mann, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Das heißt, für den Mann, oder ich glaube mittlerweile für auch jede berufstätige Frau, wird es viel, viel schwerer, an das tägliche Brot zu kommen. Im Garten war das kein Problem. Ja, sie mussten auch einen gewissen Teil arbeiten. Arbeit war ja nie Teil der Strafe. Arbeit ist immer Teil unseres Seins. So sind wir gemacht. Aber da gab es diese Früchte. Und da mussten sie sich nicht groß drum kümmern. Aber jetzt wird der Erdboden, der Acker, verflucht. Und selbst wenn wir keine Bauern sind, können wir uns das, glaube ich, gut vorstellen, das gut nachfühlen. Es gibt Tage, an denen kommst du nach Hause und denkst, was habe ich eigentlich heute gemacht? Du bist vielleicht tierisch K.O. und ist nichts bei rumgekommen. Ich zumindest kenne so Tage, wo meine Arbeit nicht von Erfolg gekrönt ist und ich mir hinterher denke, warum habe ich das eigentlich gemacht? Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Blut essen, dein Brot essen. Unser Erdboden, und er redet von den Dornen und von den Disteln, er ist verflucht. Das, was wir um uns herum haben, unsere Welt, leidet. Unsere Ressourcen, unsere Umgebung ist unschuldig und trotzdem muss sie die Folgen auch mittragen. Und dann ist da die Beziehung zwischen Mann und Frau. Gott sagt, die ist gestört. Da gibt es einen Bruch zwischen euch. Ja, gerade wenn es der Frau nicht gut geht, wenn sie in diesem Schmerzen drin ist, hat sie Sehnsucht nach der Nähe ihres Mannes und er wird ihr Herr sein. Und Adam zeigt das gleich mal dadurch, dass er der Frau den Namen Eva gibt. Er hat damit ja recht, sie ist Mutter alles Lebendigen, das heißt es, Eva. Und trotzdem bestimmt er damit über sie, weil er ihre Identität gibt. Er sagt ihr, das bist du. Er ist ihr Herr auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, dass man diese Beziehung, diesen Bruch, nicht nur auf Adam und Eva begrenzen kann, sondern dass das alle Beziehungen passt. Ich habe vorhin schon gesagt, Kinder und Eltern, da gibt es Brüche, da gibt es Verletzungen, Schmerz. Auch mit Kollegen, mit Freunden, mit dem Partner, da gibt es Verletzungen, Enttäuschungen. Da haben wir überhöhte Erwartungen aneinander. Also ich will nicht wissen, wie oft ich von anderen erwarte, gib mir Liebe, mach mich glücklich, gib mir meinen Selbstwert, gib mir Anerkennung, aber gib mir trotzdem meine Freiheit. Wir stehen in so einem Bruch, wir sehnen uns nach Nähe, nach Intimität, danach, dass Menschen für uns da sind, sich um uns sorgen. Und gleichzeitig wollen wir doch Freiheit. Also ich will mein eigener Herr sein, ich will mich nicht abhängig machen von anderen. Wir stehen da in diesem Bruch. Und das ist so. Und damit überfordern wir uns, überfordern wir andere. Und damit nicht genug. Die Beziehung zwischen Gott und uns ist auch kaputt. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du zurückkehren, sagt Gott. Ihr werdet sterben. Und es war nicht sofort der leibliche Tod, ja? Adam hat noch oder wurde 930 Jahre alt. Der ist nicht sofort tot umgefallen wie andere Menschen in der Bibel, von denen wir lesen. Und trotzdem merken sie etwas von diesem Tod, denn sie werden aus dem Garten geschmissen. Gott verbarrikadiert die Türe, es steht ein riesiger Engel davor, ein Cherub, bewaffnet mit einem Schwert. Und ja, das ist eine Art Strafe. Was ist, ich glaube, mehr eine Sicherheitsmaßnahme. Denn Gott weiß, sie haben von dem einen Baum gegessen und da gibt es diesen anderen Baum, den Baum des Lebens. Und jetzt wissen sie, was gut ist für sie. Also werden sie doch mit Sicherheit von diesem Baum essen wollen. Und ewiges Leben, das klingt so verführerisch. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, Leute, raus aus dem Garten. Und so sind sie auch bei Gott jetzt mal räumlich abgeschnitten, aber genauso abgeschnitten von seiner Versorgung, vom Leben, von ihm als Person. Wenn ich mir das so vor Augen male, denke ich, na toll, vielen Dank auch Adam und Eva. Wegen euch müssen wir jetzt jenseits von Eden leben. Aber ihr habt schon vorhin ein bisschen geschmunzelt. Wenn ich ehrlich werde, dann kann ich mich da auch nicht von frei machen. Wenn ich ehrlich werde und tiefer nachdenke, merke ich, ich habe genauso, zumindest im übertragenen Sinne, von dieser Frucht, von diesem Baum gegessen. Und dann klingen solche Vorwürfe ganz schön überheblich. Im Römerbrief heißt es, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Auch wenn wir sagen, dass Adam und Eva, Eva wird hier sogar schon rausgenommen, nur Adam dafür verantwortlich war, trägt doch jeder seinen Teil dazu bei. Ich zumindest lade täglich Schuld auf mich. Zum Beispiel, weil ich meine, es besser zu wissen. Meine, zu wissen, so hat Gott doch bitte meine Gebete zu hören. Und wenn er es nicht macht, bin ich tief beleidigt. Oder weil ich meine, naja, wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich Gott vielleicht. Aber jetzt gerade? Wofür? Ich komme doch ganz gut alleine klar. Ganz zu schweigen von dem, wo ich an Menschen schuldig werde. Und das alles ist Zeichen von mangelndem Vertrauen. Trotz der ganzen guten Sachen, die Gott mir schenkt, trotz der ganzen scheinbaren Selbstverständlichkeiten, die Dinge, die ich ja, jeden Tag habe und gar nicht mehr merke, dass ich sie habe. Trotz der ganzen guten Sachen, für die ich dankbar sein darf, für Menschen, trotzdem fehlt mir Vertrauen. Und so, ja, muss ich auch sagen, ich habe irgendwie von diesem Baum gegessen. Und es zeigt sich manchmal daran, dass meine Arbeit schwer ist. Oder dass ich so wie das Volk Israel in der Wüste noch so eine Ehrenrunde drehen muss bei Sachen. Für mich als Frau heißt das, dass das nicht immer leicht ist. Oder dass unsere Beziehungen brüchig sind, dass wir daran arbeiten müssen, dass sie nicht einfach so laufen, Und wie viel man daran arbeitet, trotzdem Verletzung passiert. Aber vor allem heißt es, da ist diese Trennung zwischen Gott und mir. Und für die bin erstmal ich verantwortlich. Ich alleine. Ich kann das nicht wegschieben. So wie Adam und Eva das ja gemacht haben, als es um die Frage geht, wer ist denn jetzt hier der Schuldige? Die Frau, die du mir gegeben hast. Die Schlange war's. Ich kann das nicht wegschieben. Ich finde das ziemlich ernüchternd. Ja, ist das jetzt nur so eine Geschichte, wie das Böse in die Welt gekommen ist und wie wir jetzt damit zurechtkommen müssen? Vielleicht. Aber ich glaube, dass in dieser Geschichte auch ganz viel Hoffnung drin steckt. Denn das ist nicht alles. Ehrlich gesagt, dass Gott uns diese Folgen zu spüren gibt, dass ich sie merke, das ist was Gutes. Denn kein Dackelblick von Adam und Eva hat gereicht, dass er jetzt diese Strafe wegnimmt, dass er die Konsequenzen einfach unter den Tisch fallen lässt. Sondern er bleibt hart auf eine gewisse Art und Weise, aber er bleibt hart, weil er Gott ist. Er verleugnet sich nicht selber. Er sagt nicht, ach kommt, ich habe das gar nicht so gemeint. Er bleibt Gott. Er bleibt konsequent. Nicht, weil es ihm leicht fällt. Ich glaube, ihm ist in diesem Moment das Herz gebrochen. Aber ein Gott, der nicht zu seinem Wort steht, der wird unglaubwürdig. Ganz ehrlich, so einem Gott will ich nicht vertrauen. Den kann ich in die Tasche stecken und wer weiß, wie der sich nächste Woche wieder entscheidet und was der dann wieder macht. Der ist schwach, der ist beeinflussbar. Der ist unberechenbar auf eine gewisse Weise. Es ist wie ein Richter, der dem Mörder vor ihm sagt, ach, ich habe zwar Gesetze und eigentlich finde ich die auch gut, aber komm, kannst du gehen. Den Richter will ich nicht. Und genauso möchte ich keinen Gott, der launisch ist. Der einfach sagt, ach komm, schwamm drüber. Der nicht zu dem steht, was er gesagt hat. Auch wenn es hier echt das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Ich glaube, dass in dieser Geschichte auch ganz viel Hoffnung drin steckt, weil Gott diese Konsequenzen durchzieht. Das ist auch ein Teil seiner Gnade. Er macht diese Trennung deutlich, auch dadurch, dass die beiden aus dem Garten raus müssen. Denn was wäre gewesen, wenn sie von diesem Baum gegessen hätten, von dem Baum des Lebens? Sie hätten unendlich gelebt. Ich sage extra unendlich und nicht ewig, weil ich glaube, dass da ein Unterschied besteht. Was wäre das für ein Leben gewesen? Ein Leben, unendliche Schmerzen, unendliche Krankheit, unendliche Arbeit, unendliche Zeit lang getrennt von Gott, von unserem echten Bestimmung. Also das hört sich an wie die Hölle. Und das ist die Hölle. Das ist das, was wir erleben, wenn wir ohne Gott leben. Und somit finde ich es eine große Gnade, dass er sagt, hey, ich begrenze euer Leben. Ich bewahre euch davor, dass ihr das jetzt auch noch tragen müsst. Er begrenzt unser Leben und begrenzt damit auch die Mühe. Ich will mir nicht vorstellen, dass Menschen ewig an der Krankheit leiden. Krankheit gehört dazu, zu dieser gefallenen Welt. Egal, ob wir Christen sind oder nicht, das kann uns treffen. Tod gehört dazu. Trauer gehört dazu. Aber das ewig zu erleiden, Gott ist kein Spielverderber. Und er lässt die Menschen nicht allein. Und sie schämen sich. Und Gott bedeckt ihre Scham. Sie haben sich irgendwie vielleicht mit Blättern versucht zu bedecken, weil sie so schutzlos voreinander und vor Gott dastehen. Und er macht ihnen Kleidung aus Fellen. Er opfert ein Tier für sie. Und ihr wisst sicher später, im Alten Testament gab es diese Vorschriften dafür, dass Tiere geopfert wurden, damit Menschen wieder vor Gott stehen können. Das ist hier quasi das erste Tieropfer. Und auch damals war es so, wenn die Leute was geopfert haben, hat Gott die Schuld nicht vergessen, aber er hat sie nicht mehr angeschaut, sondern hat den Menschen dahinter wieder angeschaut und er konnte wieder zu ihm in den Tempel kommen. Und genauso hilft er uns bis heute mit unserer Schuld, mit der Scham, mit dem Versagen umzugehen. Ganz ehrlich, also manchmal verstehe ich Gott auch an dieser Stelle nicht. Ich glaube, ich wäre schnell dabei gewesen zu sagen, aus die Maus. Also Testversuch, Mensch, hat irgendwie nicht funktioniert. Probieren wir es mal mit einer neuen Welt. Oder eigentlich gar nicht. Das macht er nicht. Er gibt da weiter, er gibt es nicht auf. Und selbst in dem Fluch gegen die Schlange steckt Hoffnung drin. Er sagt zu ihr, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und wir dürfen diese Worte heute auf Jesus beziehen. Weil er dieser Nachkomme ist, der dem Bösen endgültig den Garaus macht. Der der Schlange als dem Bösen den Kopf zertritt. Und ja, er hat dafür gelitten. Er musste das auch aushalten, dass das Böse ihm in die Ferse sticht. Denn genau das ist am Kreuz passiert. Durch die Sünde des einen Menschen, also durch Adam, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Gott hat die Menschen nicht aufgegeben, trotz dieser Konsequenzen. Ja, wir müssen damit leben. Damit leben, weil Adam und Eva Mist gebaut haben, aber vor allem damit leben, weil wir Mist bauen. Wir können die Aufträge, die Gott uns gibt, nicht mehr so gut erfüllen, wie es mal möglich war. Das ist schwer. Und daran leiden wir, daran leidet die Natur und wir sind von Gott getrennt. Aber diese Geschichte zeigt auch, dass es nicht alles. Gott liebt die Menschen trotzdem. Er bleibt Gott und damit muss er zur Wahrheit stehen, muss er diese Konsequenzen durchziehen, auch wenn es ihm das Herz bricht. Und trotzdem ist er gnädig in dieser Zeit. In diesem Moment begrenzt er die Mühe, weil er weiß, was passiert, wenn sie davon essen, von diesem anderen Baum. Er bedeckt unsere Scham. Selbst wenn wir mit Jesus leben, gibt es manchmal so Situationen, für die wir uns schämen. Vor anderen Menschen, vor ihm. Und er hilft, damit umzugehen. Und das Größte, er besiegt am Kreuz das Böse endgültig. Und dafür möchte ich ihm noch danken. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du Adam und Eva und uns nicht aufgibst, sondern dass du diesen Weg geschaffen hast, durch deinen Sohn, dass wir wieder frei vor dir stehen dürfen. Und du siehst, was wir tragen, jeder von uns, manchmal auch nur ertragen. Und ich möchte dich darum bitten, dass es nicht alles ist, dass das nicht die Überhand nimmt, sondern dass die Beziehung zu dir das ist, was uns trägt. Ich danke dir dafür, dass wir das im Abendmahl jetzt gleich feiern dürfen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du das Böse besiegt hast und dass wir in diesem Sieg leben dürfen. Amen.